Ja, liebe Hörer, wir treffen uns heute zur 9. Etappe der Rennrad-WG und heute geht es um das Indoor-Training, speziell um die German Cycling Academy. Die startet am 8.10., das ist Dienstag, auf Swift und ich spreche heute mit dem Bundestrainer, mit dem E-Sports, mit dem digitalen Bundestrainer vom BDR, mit Tim Böhme, der für die Academy verantwortlich ist. Ja, Tim, erstmal hallo. Du bist der digitale Head Coach der German Cycling Academy, also quasi der E-Sports oder E-Cycling Bundestrainer, könnte man fast sagen. Ist das korrekt?
Könnte man fast sagen, ja. Betonung auf fast.
Okay.
Also wir haben mich bewusst Digital Head Coach genannt, weil wir das Wort Bundestrainer natürlich nicht verwenden dürfen, weil es zwar kein geschützter Titel, aber es ist natürlich, die werden vom DOSB vergeben, die Bundestrainerstellen, und ich bin quasi ein Honorartrainer eher beim BDR.
Ja, also nicht der Berti Vogt des BDR momentan oder des E-Cycling, aber fast. Okay.
Eher die Heidi Klum des Radsports, aber da kommen wir vielleicht später noch dann drauf.
Das ist interessant.
Das liegt nicht an der Schönheit.
Da möchte ich jetzt mehr wissen. Okay, aber später. Also viele kennen dich ja eigentlich so aus dem Radsport, aber auch nicht alle. Deshalb, bevor wir zu der German Cycling Academy kommen, einfach frage ich, erzähl doch mal, was hast du denn vorher gemacht, bevor du jetzt hier als Heidi Klum des E-Cycling angefangen hast?
Also ich bin im Prinzip als Mountainbike-Profi gewesen jetzt bis letztes Jahr. Im Prinzip von der Pike auf in die ganzen Kadermodalitäten reingekommen, Junioren, deutscher Meister gewesen und dann eben auch in der Nationalmannschaft, dann Cross-Country eben reingekommen. Und lebe den Radsport im Prinzip seit jeher, habe nebenher das Radlabor mit aufgebaut.
Da warst du Chefcoach, ne? Ja. So eine Art.
Genau. Ja, genau. Das im Prinzip ist eine Ausgründung aus dem Olympiastützpunkt und der Universität Freiburg. Und es war damals nämlich die Idee, dass man sagt, okay, wir haben den Betreuungsauftrag für die Nationalmannschaften, für die Leistungsdiagnostik und der Forschungsauftrag oder Forschungsarbeiten abgewickelt über die Universität im Bereich Sportwissenschaften und das Know-how quasi nach außen geben. Ähnliches machen wir jetzt auch mit der German Cycling Academy, wo wir sagen, okay, der BDR hat so viel Know-how, was die wenigsten wissen, und einen großen Erfahrungsschatz, und den wollen wir jetzt eigentlich einfach an alle Radsportler weitergeben.
Und du hast ein riesen Know-how, zumindest so da, was ich in den letzten Jahren eigentlich von dir gehört habe oder gelesen habe. Du warst natürlich ein hervorragender Mountainbiker, mehrfacher Teilnehmer auch beim Cape Epic, für die das nicht wissen, das ist so die Tour de France des Mountainbikesports, ne? Du warst auch irgendwie, oder bist vielleicht noch, das weiß ich gar nicht, Trainingsexperte beim Magazin Roadbike. Und ganz wichtig, dein Buch habe ich irgendwo im Regal stehen. Du bist nämlich Buchautor des Buchs Rennradtraining. Das ist so ein Standardwerk eigentlich für Anfänger und leicht fortgeschrittene Fahrer. Und aus dem habe ich zum Anfang meiner recht späten Radkarriere eigentlich ganz, ganz viel lernen können. Ja, und jetzt zurück zu die Heidi Klum der German Cycling Academy. Ich habe gelesen, so in der Vorankündigung, die GCA, heißt es glaube ich, ist die E-Cycling-Plattform des BDR, unterstützt von Swift, also das heißt, man fährt auf Swift, für alle, die Spaß am gemeinsamen Training und Wettkämpfen haben. Und dann habe ich aber auf der Homepage, die ist glaube ich vor 2-3 Tagen erst live gegangen, lesen können, die GCA ist das digitale Swift-Trainings- und Rennprogramm des Bund Deutscher Radfahrer, das sich besser macht und in den Nationalkader bringen kann. Also ist die GCA jetzt was für Leute, die in den Nationalkader wollen, oder kann da jeder mitmachen? Also auch ich bin jetzt 54 und ich habe einen Swift-Account, habe einen Smart-Trainer zu Hause oder doch eher die, die mehr Ambitionen haben?
Nein, also klare Antwort, da soll und darf jeder mitmachen. Wir scouten quasi im Hintergrund. Also klar, wir, was ich eingangs schon gesagt habe, wir wollen Radsport, Know-how, Erfahrung an jedermann oder an alle einfach weitergeben. Egal welche Leistungsklasse, welche Ambitionen hat. Da gibt es natürlich jetzt durch Zwift, durch die digitale Plattform wunderbare Möglichkeiten, wo wir das im Prinzip während des Trainings weitergeben können. Was wir auch suchen, also der BDR hat prinzipiell zwei Aufträge. Einmal Aktivierung des Breitensports, jedem Radsport näher zu bringen, der sich um die Leute zu kümmern, die die Radsport betreiben. Dafür sind ja auch im analogen Bereich quasi die Vereine zuständig und wir stürzen uns jetzt auch, oder wir forschen oder schwierig den Weg noch zu definieren, den wir erproben quasi den digitalen Raum, den E-Sport, den E-Cycling-Bereich. Zum einen eben um die, den Breitensport für das Radfahren und auch für das E-Cycling zu gewinnen und zu begeistern und zum anderen auch die Funktion zu nutzen für ein Scouting. Mhm. Da haben wir natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten. Insgesamt durch die Digitalisierung, auch durch Strava, durch dass viel mehr Leute Trainingsanalyseplattformen nutzen, wo wir dann quasi nicht nach Wettkämpfen, ein Zwift auch, aber also primär eigentlich so nach Trainingsleistung mal scouten können und daraus versuchen, Talente zu finden, die wo wir sagen können, okay, und da kommen irgendwann kommt die Akademie ins Spiel, wo wir sagen, ja, da haben wir ein paar Rohdiamanten, die nicht aufgetaucht sind, aufgrund von mir aus fehlender Strukturen, die's, weil da kein Verein in der Nähe findet, keine Kumpels, keine Rennen, alles viel zu weit. Dass sie quasi die Möglichkeit haben, sich auch für eine Radsportkarriere über den digitalen Raum zu empfehlen, den wir beobachten.
Das heißt also, ich fange hier auf Swift an, werde entdeckt und ja, lande dann irgendwann im Straßenradsport, Bahnradsport, MTB oder wo auch immer. Also alles, was der Bund Deutscher Radfahrer abdeckt. Ist das richtig?
Genau, ist richtig. Also im Prinzip, was der Bund Deutscher Radfahrer macht, der hat Jedermannrennen, RTFs, wo einfach jeder mitmachen kann. Ja? Mhm. Aber wer halt sagt, okay, ich würde jetzt doch mal gerne auch zur Olympia, das ist mein ganz großer Traum, ja, ich will der neue Jan Ullrich werden, mal die Tour de France gewinnen, um den wollen wir uns natürlich auch kümmern. Also da liegt auch der Reiz natürlich der Sache, dass wir sagen, wir können auch alle in einem Rutsch abdecken und glücklich machen. Also wir stellen quasi ein Trainingsprogramm zur Verfügung. Jeden Dienstag 18:45 treffen wir uns zu einem gemeinsamen Workout. Die können aber, wer nicht Zeit hat, da teilzunehmen, kann die auch so nachfahren, wo wir im Prinzip das Training unter das oder die Workouts unter das Motto stellen: Testen, Lernen, Trainieren und dort im Prinzip den Radsportlern vermitteln wollen, wie ein Training funktioniert, wie man seine Leistungsfähigkeit testen kann in Form von Art so Feldtests und im Prinzip, wie man halt auch vernünftig trainiert, sodass okay. Es effektiv ist. Ja. Das wollen wir dort vermitteln. Und damit sprechen wir erstmal jedermann an. Ja?
Also ganz kurz, um nochmal einhaken zu können. Am Dienstag fängt es an mit dem offiziellen Programm, Dienstag, der 8. Oktober 2019. Und also da wirst du als Heidi Klum dann die langen Beine aller Teilnehmer betrachten. Da bin ich dann vielleicht auch dabei. Naja gut, ich habe Rücken, das wissen die meisten momentan. Aber also ja, du wirst mich dann auch bespaßen, falls ich dabei bin. Aber was muss ich denn tun, um am 8.10. überhaupt dabei sein zu können? Was muss ich erfüllen?
Also für die, die es sich auskennen, würde ich sagen, erstmal einfach mitmachen. Man muss nichts machen. So, um einfach mitzumachen, das ist so quasi wie eine Feierabendrunde. Da trifft man sich, der Ort ist Zwift. Dazu braucht man irgendein Fahrrad mit einem Leistungsmesssystem am Rad oder an der Rolle und eben den Zwift-Account. Und dann, das ist quasi unsere Bedingung zum Mitzumachen. Und damit kann jeder mitmachen. Mhm. So, und dann haben wir verschiedene Workouts gebaut, wo wir den Leuten eben dann das quasi das Lernen, Trainieren und Testen vermitteln wollen. Da gibt es dann genaue Anweisungen, wie die dann umzusetzen sind, Tipps und ich schalte mich quasi als deren persönlicher Trainer an. Das kann man sich quasi bildlich so vorstellen, dass würde ich einfach nebendran fahren und sagen, so, jetzt versucht auch mal mehr die Kraft aus den Beinen zu entfalten und hebt den Lenker einfach ganz locker. So quasi gebe ich dann direkt Tipps während des Trainings und nicht nur, wie du vorher schon angesprochen hast, quasi in Form von Literatur.
Das geht also während des Trainings, obwohl du ja nur virtuell dabei bist, kannst du sehen, wie die Leute fahren. Wie funktioniert denn das?
Nein. Ich kann nur vermuten, wie du fährst. Also ich gebe dir ganz genau vor, wie du fahren musst. Das macht ja das FIF-System, okay, dass dir quasi die Leistung ja für jeden individuell gesteuert wird über die Trainingszone. Jeder gibt da seinen FDP-Wert an. Und darum geht es jetzt auch gleich zu Beginn, dass wir quasi die Functional Threshold Power, das ist auf Zwift in dem amerikanischen System quasi deren Ankerpunkt. Und daran werden... Das ist die Stundendauerleistungsgrenze, was man sagt, okay, das ist quasi die Leistung, die du über eine Stunde aufrechterhalten kannst. Mehr geht nicht. Danach flacht sie ab. Das nehmen die als Ankerpunkt und daraus werden dann Trainingszonen abgeleitet. Mhm. Ja, das funktioniert ganz ordentlich, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, jeder belastet sich gleich. Und das ist das Schöne ja bei Zwift. Man fährt in der Gruppe, hat, obwohl man im virtuellen Raum ist, doch das Gruppengefühl auch. Ja, man sieht ja den Namen nebendran, man kann nebenher chatten. Man sieht, wo ich fahre. Ich gebe immer wieder mal auch in Form von Einblendungen Trainingstipps nochmal persönlich raus, die nicht dann vom System, das wir auch selber geschrieben haben quasi. Also ich habe mich quasi zweimal dran gesetzt. Ich habe einmal den Workout gebaut und dazu Trainingsanweisungen und Motivation reingeschrieben. Fahre noch parallel mit und streue immer nochmal wieder meinen Senf da dazu, den ich denke, weil ich ja auch selber gerade fahre und denke, okay, das wäre jetzt gerade ein wichtiger Trainingstipp für alle, die dann da quasi mitmachen. Also, und die Workouts sind so aufgebaut, dass wir quasi eben, und ich muss jetzt wiederholen, vermitteln, testen und aber auch ganz genau sehen können, wie gut denn die Leute sind. Ja? Und da kommt dann ab November eine Trainingsdatenanalyseplattform Trainalyzed ins Spiel, die im Prinzip Partner vom BDR ist. Die wird gerade noch entwickelt, deswegen muss man da noch vorsichtig sein, wie es dann am Ende dann auch genau funktioniert, aber ich denke, das ist am November fertig. Da stehen, also ich weiß nur, dass zwei ganz kluge Köpfe mit viel Know-how dahinter stecken und da was sehr Gutes auf die Beine stellen wollen und werden, weil bis jetzt alles gut war, was sie auf die Beine gestellt haben. Und aufgrund dieser Trainingsplattform werden wir scouten. Das heißt quasi ähnlich wie bei der Zwift Akademie, die es ja auch läuft, die über Today's Plan quasi die Leute dann scouten wollen, wo man dann so kriegen auch die Teilnehmer der German Cycling Academy, die sich scouten lassen wollen. Und scouten, und jetzt kommen wir auch vielleicht zu dem, ist halt einmal, dass wir sagen, okay, ich bin jung, sagen wir mal unter U23, aber im Prinzip kann es auch jeder. Also wenn du morgen da Werte hinknallst, dass alle mit den Ohren schlackern und das stimmt dann auch alles, das werden wir dann ja auch dann im Zuge rausfinden, und du einfach das Potenzial hast, zu Olympia zu kommen, ja, weil einfach nichts dagegen spricht, also dann bist du der Neue, kannst du das, ja, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann in 4 Jahren zu Olympia schaffen.
Ja, so. Ich denke mal, in 8 Jahren spätestens ist ja Zwift sowieso olympisch, ja, wenn die mit der UCI jetzt schon eine Weltmeisterschaft machen, warten wir mal ab, genau, was sie bei Olympia alles
hinbekommen. Ja, da ist die Musik drin.
Das glaube ich, ja.
Punkt. Absolut. Also es gibt 3 Punkte. Es gibt natürlich, wir suchen den Olympiasieger für draußen oder Tour de France-Gewinner, Mountainbike-Weltmeister, den neuen Bahnvierer, alles, da versuchen wir einfach, und da muss man ehrlich zu sich selber sein, mit 40 ist halt dann auch die Messe gelesen. Ja. Das heißt, es geht eher Richtung Nachwuchssportler, und da ist ein großer Punkt, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, muss der Heuhaufen möglichst groß sein, und deswegen sagen wir, nein, sollen alle mitmachen, und am Ende wollen wir eigentlich auch eure Kinder dazu animieren, männlich wie weiblich, da mitzumachen, dass der Vater vielleicht sieht, okay, das ist was, da gibt es ein cooles Format, vielleicht mit meinem kleinen Sohnemann oder Tochter gehe ich jetzt gemeinsam im Keller und fahre die Workouts nach, und wir werden dann natürlich über das Alter auf den Nachwuchssportler aufmerksam, und wenn der Werte fährt, die gut sind, und deswegen sollte man halt bei unserem Programm mitmachen, weil wir das ganz genau einschätzen können, okay, aufgrund der Testergebnisse, auch der Trainingsauswertung, wie viel Potenzial könnte denn da in dieser Person schlummern? Mhm. So, das ist Nummer 1. Also den Olympiasieger nehmen wir einfach mal draußen. Dann gibt es noch den zweiten Part, das hast du gerade angesprochen. das ist so ein bisschen die Spekulation, wie ich im Vorgespräch auch gesagt habe, es ist, über alles, was wir reden, ist Zukunftsmusik, das weiß keiner.
Ja, ja.
Ich vermute aber so, dass ich, oder ich würde sogar darauf wetten, dass die, der, was wir hier reden, ist eigentlich nicht Digitalsport, sondern Indoorsport. Ja? Und Indoorsport gibt es schon seit 20 Jahren. Ich mache immer die Analogie zum Mountainbikesport. Das waren damals auch irgendwie, jeder hat irgendwie, im Winter waren sie halt Mountainbiken, die Straßenfahrer oder dann, und irgendwann hat sich das immer mehr professionalisiert. Dann haben sich eigene Vereine gegründet, nicht nur, sonst war das immer eine Unterabteilung vom Rennradverein. Es waren dann ein paar Mountainbiker, es war dann eine Gruppe, irgendwann gab es einen eigenen Verein, irgendwann gab es da auch Bundesliga-Weltcups, irgendwann wurde es olympisch 1996 und hat sich jetzt natürlich als eine ganz professionelle Sportart herausentwickelt. Und ähnlich ist es jetzt auch mit dem Indoor-Sport, wenn man das so beobachtet. Ja, das war auch schon vor 30 Jahren, ist der Radsportler in den Keller gegangen, seinen Hobbykeller, und ist da unten eine Stunde gegen die Wand gefahren. Jetzt gibt es die tolle Möglichkeit durch Zwift, das gab es davor auch schon, aber jetzt ist natürlich durch den Community-Gedanken und die Plattform, durch das Online, dass die Software und vor allem auch, dass die Hardware so gut wird, bekommt es immer mehr und mehr an Attraktivität,
sich absolut quasi
als eine eigene Radsportdisziplin herauszukristallisieren. Ja. So, wenn man mal sieht, was da bei Zwift, wie die Musik da spielt, bei den ganzen Investorenrunden und wie sie sich natürlich jetzt auch attraktiv und Marktanteile ankaufen, jetzt auch auf die Verbände aktiv losgehen oder auf ja, ihre Profiliga entwickeln wollen, haben, ja, das ist noch nicht ganz klar, wie es die geben wird, aber dass sich das quasi als eine eigene und ernstzunehmende Radsportdisziplin irgendwie herauskristallisieren, entwickeln würde, wie damals eben jetzt auch Mountainbike.
So, ja, also mal ganz ehrlich, ich meine, wir waren, ich glaube, wir haben es zum letzten Mal persönlich gesehen, das war in Koblenz bei Canyon, als da das erste Frauenrennen der Kiss League gestartet ist. Ja, das war ja wie Bahnradsport, nur dass im Grunde die Radfahrerinnen nicht irgendwie im Kreis gefahren sind oder im Oval, sondern eben statisch da gesessen haben. Aber es war schon gut, es war Stimmung außenrum, die Zuschauer hatten ein Bier in der Hand. Das war Sport eigentlich, ja, jetzt nicht beim Zuschauen, aber bei den vier Mädels, die da gefahren sind. Und ich glaube, das ist schon eine Zukunft, die wir da beschreiten.
Absolut. Also davon bin ich, wie gesagt, überzeugt. Und das waren nur die Anfänge. Also ja. mit vielem, was jetzt diskutiert wird, würde ich sagen, ja gut, es ist, um ins Merkels Worten zu sagen, es ist Neuland, es ist noch viel Wild West dabei, es gibt noch keine klaren Regeln, es gibt noch viel zu viele Schlupflöcher und... Aber das wird sich ja alles entwickeln. So, ja. Und auch die Events da drumherum werden sich entwickeln. Und wir reden hier nicht von einem neuen Radsport. Das ist auch nicht die Zukunft des Radsports. Das ist nur eine kleine Facette des Radsports, der Indoorsports, die Radsportdisziplin, die sich halt auch im Prinzip da ihre Berechtigung sucht und auch finden wird. Ist so ein bisschen wie der, ich meine, weiß nicht, wie viele Räder du im Keller hast, ja, ich habe ein Rennrad, ich habe ein Mountainbike, ja, ich habe auch ein E-Bike, also...
Das war auch noch eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, wie viele Räder hast du im Keller, komm mal später nochmal drauf. Aber ich habe nur eine andere Frage, eigentlich die Leserfrage war, weil du hast vorhin gesagt, wenn es anfängt mit dem Training, macht ihr erstmal einen FTP-Test, aber ich glaube, ihr macht zwei FTP-Tests, ist es dann so, dass die FTP des einzelnen Sportlers aus den beiden Werten ermittelt wird, oder wie macht ihr das?
Genau, also ab Dienstag sind unsere FAQs auch online und da werden wir das auch nochmal die Formel quasi vorstellen. Mhm. Wir suchen zwei Ankerpunkte. Der erste FTP-Test sind 3 Minuten All Out und der zweite sind 12 Minuten All Out. Beim ersten wollen wir die anaerobe Leistungsfähigkeit testen und auch den Wert haben und beim zweiten die aerobe. So. Mhm. Dann wird der FTP-Wert wird über den 12-Minuten-Test ermittelt, aber der Faktor wird über den 3-Minuten-Test ermittelt. Quasi so. Um es im Einfachen zu sagen, wenn jemand halt sehr gut anaerob ist von der Leistungsfähigkeit, der wird den 12-Minuten-Test viel leichter und stärker fahren können, als jetzt jemand, der eher ausdauertalentiert ist, ja, weil er für den 12 Minuten Hölle. So. Und dann muss aber die Formel, aber von der Leistungsfähigkeit draußen und auch auf die Stunde, also auf die Stunde wird der Ausdauerfahrer wahrscheinlich wieder stärker sein als der der Sprinter-Typ, der halt 10 Minuten, 12 Minuten schnell fahren kann. Ja? Und um das in das richtige Verhältnis zu setzen, wollen wir halt im ersten Schritt erstmal die anaerobe Leistungsfähigkeit, also die Kurzzeitfähigkeit quasi raus ertesten, um das dann möglichst effektiv im Prinzip ermitteln zu können. Was ist denn die Stundenleistungsgrenze? Darum geht es ja so in etwa, dass man sagt, okay, was ist der eigentliche richtige Ankerpunkt, um die die Trainingszonen quasi zu ermitteln. Und wir sehen natürlich auch gleich in den 3-Minuten-Tests nicht nur, auch wie viel Watt, also alles geht im Watt pro Kilogramm, wie viel Watt pro Kilogramm dann da jemand treten kann. Ja, so. Also, wenn jemand natürlich sehr beim 3-Minuten-Test extrem gut ist und jemand anders hat beim 12-Minuten-Test, dann haben wir da schon quasi schon ein kleines Fahrerprofil auch schon gesehen, okay, und sagen, der ist eher Kurzzeit, der ist eher Langzeit talentiert.
Das ist sehr interessant.
Also wir sehen das, ja.
Ja, aber wie ist denn das mit der Vergleichbarkeit? Ich meine, wenn jetzt jemand einen Powermeter direkt am Rad hat, auch die sind nicht alle so super akkurat, aber doch relativ akkurat, dann mag das ja okay sein, aber was ich so kenne oder gehört habe, auf dem ganz großen Markt der Smart-Trainer, sei es jetzt direkt angetriebene Trainer oder welche, wo das Hinterrad noch drin ist, da gibt es ja teilweise Schwankungen bei den Wattwerten von plus minus 20-30%. Wie könnt ihr das denn rausfiltern?
Ja gut, das ist natürlich eklatant. Also 20-30%, das ist ja dann, das ist ja kein Wattmesser mehr. Das ist ja dann ein Gimmick.
Na, ich meine jetzt nicht der Wattmesser, sondern die Leute, die keinen Powermeter am Fahrrad haben, sondern ganz normal ihren Wahoo Kicker, Tax Neo oder eben auch günstigere Geräte da drauf schnallen. Also ich meine jetzt die Spitzengeräte, Kicker Core, der Kicker, der Tax Neo und so weiter. Ich glaube, die haben schon recht akkurate Wattwerte, zumindest wenn ich so meinen Vergleich so mit meinem Rotor Power Meter so sehe. Aber es gibt ja auch günstige Taxgeräte, günstige Elite, günstige irgendwas sonst. Und die haben, so was man so in den Foren liest, schon Ausreißer mit manchmal 20% nach oben. Kann man das überhaupt irgendwie rausrechnen oder setzt man dann vielleicht in dem Heuhaufen auf eine Stecknadel, die dann doch vielleicht nicht so sticht, wie sie stechen sollte?
Ja, also gut, sagen wir mal so, wenn wir dann wirklich in das Scouting reingehen, dann gucken wir uns die Leute natürlich viel, viel genauer an auch und werden auch mit denen dann in Kontakt treten. Und am Ende, es wird ein Talent Day geben, der wird im März wahrscheinlich stattfinden, wo wir die Leute natürlich dann auch einladen und dann sehen wollen. Also und dann auch vor Ort, also wir haben ja das große Finale in Berlin, wo wir quasi zur Bahnweltmeisterschaft die Finalisten der German Cycling Academy, der Workouts und Rennen quasi nochmal gegeneinander antreten können.
Ach so, okay. Das ist mir neu.
Ja, ja, genau. Ja, deswegen sprechen wir ja.
Ja, ja.
Ja, das kommt jetzt ja alles dann, ich würde sagen, scheibchenweise raus, aber das ist natürlich, wo wir sagen, auch unsere Kampagne, die bauen wir darauf auf.
Ja. So. Okay.
Genau. Aber deswegen ist ja auch der Grund, warum wir auch hier uns unterhalten dürfen, ja, weil es natürlich viel, viel gibt, was wir vermitteln wollen. Und darum geht es natürlich auch, dass wir wollen den Leuten einen Anreiz geben, erstmal da mitzumachen und dass man dann auch irgendwo dann mal zur Bahnweltmeisterschaft darf und dann dort quasi gegeneinander auch fahren kann. Da macht es am meisten Spaß. Natürlich da und dann sehen wir die Leute auch mal vor Ort, wie sie dann drauf sind, ja.
So. Also es macht halt keinen Sinn jetzt, ich meine, die Diskussion, die ja überall geführt wird, bei Swift kann man vorne bis hinten bescheißen, durch Gewicht, durch Veränderung der Größe etc. Das könnte man vielleicht am Anfang tun, aber auf Dauer fällt das natürlich auf, ne?
Ja, aber auf Dauer macht man das auch nicht. Aber das ist ein Grundsatzproblem oder Diskussion. Ich sag mal so. Wir bieten einen sehr modernen, schönen Sprachtrainer an, beispielsweise, ja, wo man einfach wunderbar eine Fremdsprache erlernen kann. So, und jetzt kann man natürlich da von hinten bis vorne bescheißen, weil man nebenher die Vokabeln, was ich irgendwie anders ausrechnet, wenn man da so einen Lückentext füllen müsste. Ja,
so. Wie der Schule.
Ja, genau. Wie bescheißen geht, weiß ja jeder.
Genau.
So, jetzt, oder selbst auch Ungenauigkeiten, solche. Aber am Ende musst du ja in, meinetwegen, du lernst Spanisch, am Ende laden wir dich ein nach Madrid und dann wird nur noch Spanisch gesprochen. Na, ja, dann viel Spaß dort.
Ja, wenn ich drei Flaschen Vino Tinto Intus hab, dann geht das auch. Ja, ne?
Klar. Dann klappt es vielleicht noch mit der vierten Flasche auf Spanisch bestellen, aber das war's dann halt auch, ja. Und das muss natürlich jeder bewusst sein, ja. Das heißt, am Ende kommt die Prüfung, da sitzt du da und da musst du dann deine Leistung bringen. Und das ist so, wo ich sage, naja, gut, kannst natürlich dein Gewicht. Du brauchst nicht dein, also gut, 20-30% Leistungsschwankungen, das ist ja immens, ja. Ja. Also bei 5% würde ich sagen, ja, hey, da kommen noch so viele andere Faktoren dazu und auch ob das da 1 oder 2 oder 3 Kilo, ich meine, ich habe 75 Kilo, das ist so plus minus mein Gewicht, was ich habe, ja. Ich hatte auch schon weniger und habe trotzdem nach 75 Kilo dort trainiert. Also das sind dann so, so viel macht es dann gar nicht aus am Ende, dass wir sagen können, also wir reden ja jetzt wirklich, gucken, ob wir den neuen Olympiasieger finden, und den finden wir auch, wenn dem sein Gewicht um 3 Kilo nicht stimmt.
Ja.
So. Und wenn dem sein Leistungsmesser um 5% abweicht, bekommen das vielleicht auch noch irgendwie hin. Also klar, wenn jetzt einer halt mit 45 Kilo angibt und wiegt aber 75, und dann fällt es aber uns auch schnell auf, weil wir dann natürlich Herzfrequenz nach Leistung abgleichen, Alter etc. Und dann irgendwann ja auch mit der Person in Kontakt treten. Also da haben Lügen kurze Beine.
Okay, also ich glaube, gerade am Anfang bei eurem Programm ist jetzt so plus minus ein paar Prozent gar nicht so schlimm. Wo ich persönlich Bauchschmerzen habe, aber auch die Bauchschmerzen hätte ich jetzt bei der GCA zu Anfang eigentlich gar nicht. Es gibt ja schon Leute, die schon 3-4 Jahre Swift fahren, die sich alle möglichen Gamifications freigeschaltet haben, also Fahrradrahmen, geile Laufräder, also beispielsweise das Drone-Bike und vielleicht noch Lightweight-Laufräder. Und die sind natürlich dann schon ein bisschen schneller als die, die neu bei Swift einsteigen und mit dem Standardmaterial fahren müssen. Aber ich glaube, das ist dann für den Anfang auch nicht so richtig schwierig. Also so, also, vernachlässigbar.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja, wir wollen erstmal Spaß vermitteln. Wir wollen sagen, hier, komm zu uns, 6:45 geht's los, auf Zwift, wir fahren zusammen eine Runde, bringen dir was bei. Ich meine, wer dann welches Rad hat, ist auch egal. Bei dem FDP-Test fährt jeder gegen sich selber. So, da geht es ja um Leistung und nicht, wie schnell man die 3 Minuten fährt. Die kann man nicht schneller fahren als 3 Minuten. Ja. Kann die höhere Leistung bringen, aber da ist das Rad dann wieder Schnurz. Ja,
ja, das stimmt.
Und wir haben die Rennen, ja, wo man dann aber aussehen. Ich meine, das sind da viele große Unbekannte, muss ich echt sagen. Ja, da weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf, wie damit umzugehen ist. Ja, und was macht es tatsächlich aus? Also, wenn jemand mit einem Stahlrad am Start steht und einer mit einem High-End-Carbon-Aero-Rad, ja, da kann ich mir ganz klar ausrechnen, dass der vielleicht mit dem Stahlrad stärker ist, obwohl er eine Minute später ins Ziel kommt. So,
ja.
Da fehlt mir noch das Verständnis bei Zwift, was das tatsächlich ausmacht. Ich fahre selber ja auch relativ aktiv, auch viel Rennen, und dann sieht man am Ende immer auch die Watt pro Kilogramm, was man dann so hatte, oder den Durch oder auch die Leistung und die Herzfrequenz der Teilnehmer dann vorne oder dahinter. Ja, es ist interessant, die Streuung.
Wenn du sagst, du fährst Rennen, ich meine, ich fahre auch ab und zu Rennen oder beziehungsweise zumindest Social Rides, die ja dann auch wie ein RTF in Rennen enden. Was mir so bei Swift nicht so gut gefällt, sind diese Power-Ups, die ich dann im Spiel mir irgendwie erspielen kann. Das ist dann eben Power-Up. Ich kann dann, wenn ich da draufklicke, habe ich dann für 20, 30 Sekunden irgendwie ein leichteres Gewicht, oder ich habe Windschatten, den ich eigentlich nicht habe, oder ich weiß gar nicht, was es da sonst noch so alles gibt. Die nutze ich eigentlich gar nicht, aber die jetzt aktiv wirklich Rennen fahren auf Swift, habe ich gesehen, ja. Also im Zielendspurt, ja, da ziehen die dann nochmal ein Power-Up. Den haben sie sich aufgehoben von was weiß ich vorher und schießen dann nochmal an allen vorbei. Das ist so, damit fremdel ich so ein bisschen, weil das ja im Grunde dann schon eine Art Computerspiel ist, aber nicht mehr Sport, ne? Weil da so eine Belohnung einfach mal rausgehauen wird. Wie siehst du das?
Genau, und deswegen, ja, ich meine, du hast die Antwort ja schon selber gegeben, es ist ein Spiel.
Ja.
So, und klar, unter den Spielbedingungen versuchen wir zu scouten, aber vor allem, dass die Leute halt Spaß haben. Ja? Also, wir haben immer noch, dass die Leute Bock drauf haben, bei uns die Rennen zu fahren. Wir haben 4 verschiedene Rennkurse, ja, wo man einfach sagen, auch damit wollen wir einfach so die Breite des Radsports abbilden. Also Das genaue Datum, wann es losgeht, wissen wir noch nicht von Zwift. Das ist alles auch ein bisschen schwieriger, als wir uns das vorgestellt haben. Aber Zwift Deutschland ist super kooperativ. Ja.
Ja, der Kai ist super.
In Amerika, ne? der ist klasse. Ja, wirklich, der unterstützt uns, wo er nur kann. Aber natürlich geht es gerade überall durch die Decke. Und da kommt halt Deutschland mit extra Würstchen. Ja, und dann sagen die halt, oh, ja gut, dann stellt euch erstmal hinten an. Ja, klar. Weil da haben wir noch... Also man sieht zum Beispiel, Polen hat die größte Zwift-Reitergruppe auf Zwift Power. Da sieht man ja, sind noch andere Länder, ja, die halt auch eine große, hohe Priorität haben.
Apropos Zwift Power. Aber Zwift Power, jetzt ganz kurz, das war auch eine Leserfrage. Man muss angemeldet sein im Team German Cycling Academy bei Zwift Power, um überhaupt mitfahren zu können. Und jetzt haben, glaube ich, viele Angst, die schon beispielsweise bei ZRG in einem Rennteam gemeldet sind, ja, dass sie irgendwie dann da rausfliegen. Aber ich habe es heute mal ausprobiert. Also ich konnte mich bei der German Cycling Academy auf Zwift Power anmelden und gleichzeitig auf ZRG, und bestimmt hätte ich mich auch noch im dritten Team anmelden können. Da gibt es, glaube ich, keine Probleme, oder?
Nee. Auch so nicht. Also wie gesagt, wir wollen ab November vor allem über die Trainingsdatenanalyseplattform Trainalyzed auch ein GCA-Ranking erstellen, und da, das ist dann im Prinzip maßgebend, ja, weil wir damit natürlich auch niemand A in die Wege kommen, und wir wollen natürlich auch alle ZRG-Fahrer zu uns einladen, da mitzumachen. Also wir sehen uns auch nicht mal als Konkurrenz zu ihnen, weil wir eine andere Baustelle sind.
Ja, das wäre Käse, ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, ZRG hat so viele gute Fahrer, und die sind auch Teil des Heuhaufens. Da gibt es bestimmt auch rote Diamanten und diese Stecknadeln, die er sucht, gerade bei ZRG.
Genau. Also nochmal zurück, bei uns muss nichts. Man muss nur einfach mitmachen. Mhm. Es gibt nichts, wo man sich jetzt anmelden muss, um einfach mitzumachen, um da von der GCA zu profitieren. Das ist so, wer jetzt sagt, okay, ich möchte gerne bei dem Finale in Berlin, das interessiert mich, ich möchte gerne das GCA-Ranking rein, ja, oder ich möchte mich gerne, ja, scoutet mich doch mal, oder ich hätte gerne die Möglichkeit des Scoutings, ja, so. Und ja, sind wir jetzt zu dem Ding zurück, ja, ich mag den Vergleich nicht unbedingt, weil ich sie, ja, weiß nicht, ob ich sie mag oder nicht, ist eigentlich egal, aber wir sind ja da eher so, wir suchen Germany's Next Cycling Star. So. und damit haben wir schon eine gewisse Nähe zu Germany's Next Topmodel. So. Und auch so scouten wir jetzt im ersten Schritt. Ja. Wir haben zwar das GCA-Ranking, aber wir haben natürlich auch ein Trainerteam, was dahinter steht, sich das genau anguckt und daraus dann auch entscheidet. Also wer hat das Potenzial für draußen, wer hat das Potenzial für eine eventuell, ich sage das mal ganz vorsichtig, Zwift-Nationalmannschaft, so, also ohne das Wort Nationalmannschaft eigentlich sagen zu dürfen, sondern so ein GCA-Team, was wirklich die sagt, okay, wir versuchen bei uns die besten Fahrer Deutschlands in Zwift zu bekommen, ja, so. Und es kann natürlich einer sein von der ZRG, der kann auch weiter, also muss ich so sehen, wir sind wirklich die Nationalmannschaft, ohne es zu sein, weil wir keine Nationalmannschaft im Sinne des DUSB sind, und die ZRG-Fahrer sind quasi der FC Bayern. Ja? Das ist ja die Macht im deutschen Verein. So. Und natürlich, und deswegen, wir fahren unsere Rennen, wir machen unsere Workouts, so, und da können die alle mit, sollen die alle gerne mitmachen, ja? Und auch Spaß dabei haben. Und dann können sie trotzdem bei sich auffahren. Dann
jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage
also zwischendrin. Sie können alle aber sie müssen nicht sich bei Zwift Power bei uns unbedingt anmelden. Natürlich ist es besser für uns, wenn wir da auch angemeldet sind, weil jeder, der auf Zwift Power ist, der sieht, also auch wir sehen das natürlich dann auf einen Blick, wie viele Rennen fährst du, auch außerhalb der, also, aber wenn jetzt einer sagt, partout, er will da nicht mitmachen, aber der macht es bei Trainalyzed mit und so, wir finden den ja auf Zwift Power
irgendwie. Okay, aber vielleicht kurz dann eine Message an die ganzen ZRG-Leute. An die ganzen ZRG-Leute. Wenn ihr bei ZRG oder bei Zwift Power als ZRG-Member angemeldet seid und das so, das heißt glaube ich Primary Team, und ihr als zweites Team noch die German Cycling Academy mit angebt, es funktioniert, und dann seid ihr immer noch im Team ZRG, und ich glaube, damit ist allen geholfen. Aber jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage, weil wir haben immer gesagt, jeder kann mitmachen. Wir sind hier beim Bund Deutscher Radfahrer. Ist das irgendwie an die Nationalität gebunden oder an Wohnort oder an beides? Oder können auch Österreicher, Schweizer, sonst wer mitmachen?
Technisch kann jeder mitmachen, klar.
Technisch, also, ja, klar.
Technisch, ja, soll auch jeder mitmachen dürfen. Das war auch von Zwift USA so vorgegeben. Haben wir uns auch nicht verneint, also im Gegenteil. Ja. Also wir laden auch die Briten, die ja sehr aktiv sind, ein, bei uns mitzufahren. Aber bei uns wird Deutsch gesprochen. Also das war das erste Feedback auch, wo alle sagen, ja, das ist eigentlich jetzt auch mal erfrischend.
Ja, ja, klar.
Englisch klingt immer cooler, ja, aber wir sprechen Deutsch und ja. Genau.
Aber ein Österreicher kann sich jetzt keine Hoffnung machen, ja, in den Nationalkader des BDR aufgenommen zu werden. Das ist, glaube ich, auch klar, ne?
Also, nee, natürlich nicht. Ja, eben. Also, das geht ja nicht. Aber er kann da mitmachen. Also, ich meine, der würde auch von dem Training profitieren. Warum nicht? Wir laden Sie gerne ein. Sie können gerne gucken. Wir haben nichts zu verstecken. Unsere Workouts kann man auch sich runterladen bei uns auf der Seite und dann selber nachfahren.
Okay.
Immer wieder. Und dort stehen zumindest die Trainingstipps, die wir mal bei der Erstellung des Workouts reingeschrieben haben, und auch Motivationssprüche, die sind da noch drin. Also man sieht da nicht halt die Kommentare, die ich im Live einblende, aber auf die kann man dann vielleicht auch irgendwann verzichten.
Das heißt also, wenn ich im Dezember wieder Gas geben darf, dann könnte ich noch aufholen mit den Workouts. Das wäre gut.
Genau. Ja, und das ist ein bisschen der Trick an der Sache auch, wo wir dann sagen, ja, jetzt, wir wollen dann wirklich niemanden verlieren. Auch vor allem jetzt von den Talenten oder dem Potenzial nicht. Wir haben Trainalyze, die Plattform, dann kann man sich alle Workouts runterladen, jeden dritten Tag eins machen, beispielsweise auf Trainalyze hochladen. Dann sehen wir da auch, der ist aktiv, wir sehen die ganzen Workouts, wir können uns die ganz genau angucken.
Ja. Und Trainalyze ist noch nicht fertig, habe ich verstanden. Das wäre ja auch noch eine Frage gewesen, aber okay, ist noch nicht fertig. Aber ich habe irgendwo gelesen, das ist dann für die GCA-Member, ist das kostenlos.
Ja.
Ja, super.
So ist es geplant.
Ja.
Dass sie quasi einen Test-Account kriegen und zur Verfügung gestellt.
Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Aber jetzt nochmal zurück zum Scouting-Grad der jüngeren Leute. Ich meine, wir haben ja nicht ganz viele, leider in Deutschland eigentlich viel zu wenige Jugendliche, die wirklich schon Top-Leistungen bringen, die so im Lizenzbereich schon fahren, U23 oder irgend sowas, Bundesliga, die fahren halt auch lieber im Winter in Großgruppe mit 30 Leuten 130 Kilometer in der Eifel. Wie können wir die ansprechen? Also wie können die on top vielleicht auch zu Zwift dazu? Wie kriegen wir das hin?
Also muss ich echt sagen, ich verstehe die Frage jetzt nicht. Also wie wir die, also klar, man muss sie animieren, dass sie bei Zwift mitmachen, sonst kriegen wir sie gar nicht auf dem Radar.
Ja, eben
weil
drum.
Wir halt sagen, wir haben auch einen Strava-Club, klar, aber wir bieten jetzt halt die digitale Möglichkeit, sich für die Nationalmannschaft auch qualifizieren zu können. Das ist ja nur eine Möglichkeit. Das ist ja nicht so wie bei der Zwift Academy, dass wir sagen, okay, am Ende wird es auf jeden Fall irgendjemand schaffen.
Ja.
So. Weil wir gucken, also ich bin gespannt, wie viele Leute wir bekommen dann beim Talent Day, dass wir sagen, okay, die gucken wir uns jetzt mal genauer an, was wir machen. Das wird sich alles jetzt, ist auch alles doch Zukunftsmusik, genau. Und wenn wir den ersten gehabt haben und dann geht's weiter, dann geht's in den Sommer rein und ja, dann werden wir sehen. Es sind natürlich auch viele Fragen oder kritische Fragen, die wir auch gestellt kriegen, auch von Bundestrainerseiten, ja. Also das ist, deren Argument ist ja schön und gut, dass wir da jemanden kriegen, der dann sehr viel Watt pro Kilogramm leisten kann, aber nur gerade ausfahren kann und sobald es um die Kurve geht oder was weiß ich, sobald eine Windkante kommt, platzt ab.
So
oder
wie
beim
ich.
Mountainbike, sobald es technisch wird. Ja, genau, so. Ja, ja,
ist weiß halt so.
Es nicht, aber ja, genau, ist so. So, und jetzt hat der Name ja da hinten das A mit der Academy, wo wir sagen, okay, also wir haben uns ja auch den Florian Geier zum Beispiel reingeholt, der auch viele Trainerlehrgänge gibt und jetzt auch beim Landesbund arbeitet, Baden und Württemberg, muss man sagen. Also, sei es drum, aber auf jeden Fall, wir haben viele fähige Leute bei uns und wir holen uns auch Profi-Expertise rein, dass wir, wenn wir so jemanden haben und sagen, hey, wir müssen uns halt um den kümmern. So, wir sind die Akademie, die ihm zeigt, okay, pass mal auf, die Windkante funktioniert halt so und so und du hast jetzt einfach das Potenzial, du bist ein Rohdiamant und wir schleifen ihn jetzt quasi. Das ist so, wo wir sagen, okay, die Verantwortung müssen wir annehmen, weil natürlich, klar, kritisch auf Zwift ist erstmal nur Watt pro Kilogramm quasi gefragt. Ja, da brauchst du ja kein fahrerisches Geschick. Muss ja nicht gut bergab fahren können.
Deshalb bin ich da gut. So.
Ja, ja, eben. Ist so. Jeder macht das, was er am besten kann.
Ja.
Ja, genau. Aber das ist so, ja, natürlich. Also, ich denke, wir wären noch viele Trainingsweltmeister. so reinholen, die sagen, okay, weißt du, ich habe es nicht geschafft über den normalen Weg, aber oder ich hatte, ja, das kann so in beide Richtungen gehen, ja, natürlich sagen, wenn es einer einfach ab Padua draußen nicht schafft, bei uns aber reinkommt und dann wieder draußen wieder nicht schafft, ja, dann ist es halt so, das müssen wir auch, das werden wir danach dann eruieren, wir werden auch schauen, welche, wie fahren die, deswegen auch der Strava-Club, dass wir auch sehen, okay, wie sind die denn draußen aktiv, ja, wie fahren die Rennen und so. Man muss mal so sehen, wir haben dann vielleicht einen Kader, ich weiß nicht, von 10, 20 Athleten, die wirklich da für die Nationalmannschaft Richtung Olympia irgendwo, Bahnstraße, Mountainbike etc. in Betracht kommen. Und die können wir uns natürlich genauer angucken, was machen die denn bei Wettkämpfen. Ja? Ja. Und dann wenn wir sehen, okay, das kann ja irgendwie nicht sein, ja? Dann lassen wir den auch mal draußen fahren, draußen mal einen Leistungstest. Oder ja, genau, dann muss ich sagen, okay, kümmern wir uns quasi um den und zeigen ihm halt auch, wie man dann draußen Rennen gewinnt, wenn er das schon kann. Ja. Mhm. Also und es gibt viele, die haben riesen Potenzial, ja, und die kriegen es aber nicht auf die Straße. Und das sagen wir, okay, die kümmern uns, das kriegen wir hin.
Da bin ich ja mal gespannt. Aber jetzt, was ich habe verstanden, also ihr trefft euch zur Bahnrad-Weltmeisterschaft in Berlin. Das ist das erste dann offizielle Treffen, wo man gemeinsam miteinander dann ein Rennen fährt auf Swift. Ist das dann so die erste deutsche GCA-Meisterschaft oder wie kann man das nennen?
Nein. Genau. Und jetzt sind wir wieder zurück zur Heidi. Wir machen keine Championships, dürfen wir nicht. Von Swift, die wollten das nicht. War auch für uns kein großes Problem. Also es wird auch keine offizielle deutsche Meisterschaft in dem Sinn werden dort. Es wird es vielleicht irgendwann mal geben, aber das ist auch noch alles, da kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen, weil ich es selber auch nicht weiß und es ist so viel Entwicklung drin und Dynamik. Was wir dort machen, deswegen wieder zurück zu Heidi Klum. Wir machen quasi nicht Miss Germany, sondern wir machen Miss Germany's Next Cycling Star. So. Mhm. Und so wird er quasi raus.
Da kann aber der wird dann in Berlin gekürt. Also dann die erste Staffel ist dann zu Ende in Berlin, genau. Und dann haben wir den ersten Star. Okay.
Genau, so ungefähr haben wir es dann.
Ja, da muss ich unbedingt hinkommen, auf jeden Fall. Muss ich am Laufsteg sitzen. Ja. Mitfahren genau. Nicht.
Oder fahren.
Nee, mitfahren nicht, glaube ich nicht. Ja. Ja. Aufgrund meiner Verletzung, also glaube ich, kann ich alles abhaken fürs nächste Jahr.
Ja, aber ich meine, die Bahn-WM ist eine tolle Umgebung, um sowas zu machen. Wir haben da eine kleine, wir können es auf der Bühne machen, wo die Siegerehrung stattfindet. So ist es gerade geplant.
Ja, geil.
Das Rennformat wird relativ kurz und knapp werden. Ja, das wird einfach so ein Action-Ding-Event, um da ein schönes Ende der ersten Staffel quasi zu machen. Ja, also.
Das ist ja cool.
Und auch mal die Leute kennenzulernen und uns auch zum Anfassen. Weil wir müssen uns irgendwo ja auch mal sehen und erkennen. Ja. Wir wären schon gern viel früher gestartet. Wir wären gerne im April eigentlich schon, hätten wir losgelegt. Aber es war alles ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das Sommerloch sein. Und starten
das jetzt Sommerloch. Dann schon, Wahnsinn, ne? Früher hat man sich auf den Sommer gefreut, ja. Aber es ist ganz ehrlich, so seit es Swift gibt, freue ich mich aufs Winterhalbjahr oder auf dieses Jahr, Wintervierteljahr eigentlich, wo man richtig gut und viel besser als früher drinnen fahren kann. Das macht echt Spaß. Ja? Also die es noch nicht gemacht haben, Swift ist schon eine Nummer.
Ja, es ist ja sehr, Swift und das Indoor wird ja sehr kritisch gesehen, immer noch von vielen so. Also was ich jetzt aber auch höre, auch aus der wunderbaren Facebook-Gruppe da von den Swift Riders Germany, am Ende bedanken sie sich dann doch alle, ja. Also sagen, okay, dank Swift habe ich einfach jetzt auf Malle im Trainingslager eine viel bessere Form als letztes
Jahr. Ja, ja.
Okay, das Ding hat doch schon wunderbar funktioniert. Muss ja nicht mal ein kleines Politikum draus machen hier, das ist besser als das. Keiner kommt auf die Idee und sagt, ja, Mountainbike ist... Gut, vielleicht manche schon. Mountainbike ist viel besser als Straße. Straße ist doof, sagt ja auch keiner mehr.
Also. Ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, also wer nicht so Masochist ist wie Jonas Deichmann, der hat mir erzählt, weil ich meine, der fährt Langstrecke, der setzt sich auf eine normale Rolle vor die weiße Wand und fährt 12 Stunden Rolle. Ohne Ablenkung, weil er das ja dasselbe auch in der Wüste machen muss, ja. Aber wir anderen, ja, was habe ich das gehasst, früher auf der Rolle zu fahren, auf dem Tax Fortius oder was auch immer, das war dermaßen öde. Und jetzt Swift ist echt eine ganz andere Nummer. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du es weißt, dass ich jetzt 10 Jahre in Schweden die Vätternrundern gefahren bin. Das sind ja 300 Kilometer. Und ja klar, ich habe dieses Jahr viel optimiert gehabt. Ich bin mit geilen Swiss-Side-Laufrädern gefahren. Ich hatte eine selbstgewachste Kette gehabt, Aber ich habe eine Zeit von 8,35 gefahren, was also ungefähr im 35er Schnitt entspricht. Ja? Was in meinem Alter jetzt gar nicht so schlecht ist auf 300 Kilometer. Vor allen Dingen, weil ich im Winter ganz, ganz viel auf Swift gemacht habe. Und da muss man noch nicht mal unbedingt immer 3-4 Stunden drauf sitzen. Da reicht auch morgens mal eine Stunde. Gerade auch eine Stunde nüchtern Training. Das hat mich echt weitergebracht.
Genau. Also, wo ich angefangen habe mit Radsport, ja, das war vor 20 Jahren, hat man mir eingebläut, also der Weltmeister wird im Winter gemacht. Mhm. So. Der Satz hat mir so viel Motivation gegeben, dass ich halt ab und zu mal auf die Rolle bin, aber vor allem viel beim schlechten Wetter trainiert habe. So. Und es war auch so, klar. Also, Du musstest mit einer guten Form im März ins Trainingslager kommen und dann ging es im April, Mai schon los mit Wettkämpfen. Da hast du ja gar keine Chance gehabt. Also, da musstest du trainieren. Jetzt, ich würde auch sagen, ja, das Training und die Trainingswissenschaft etc. ist alles weiter als noch vor 20 Jahren und es gibt eine wunderbare Möglichkeit. Und ich muss schon sagen, dass das Zwift, also, was heißt Zwift? Es ist nicht Zwift, es ist Indoor. Also Indoor-Fahren, ja.
Nur gibt ja auch andere, Zwift, ne?
Halt mehr Bock. Ja, genau. Eigentlich schnurz, ob du jetzt auf die weiße Wand guckst oder ob du fährst, aber je mehr du Spaß du hast, desto öfters du machst, desto effektiver ist dein Training.
Absolut, Punkt. Ja,
so. Genau. Und man muss ja schon sagen, so, das haben mich viele wurden, haben mich mal früher gefragt, ich mache nichts mehr für die Roadbike und Mountainbike, bin da nicht mehr Fitnessexperte, wie du eingangs gesagt hast. Aber da gab es natürlich auch immer die Rollenprogramme. Da kam immer eine berühmte Frage auf, welcher Faktor hat dann das Indoor-Training? So, ist es dann so wie 1,5 Stunden draußen fahren, wenn ich drin 1 Stunde fahre? Ich sage, ja gut, diese Stunde ist eine Stunde, da kann man erstmal nichts dran machen, aber es hat schon eine hohe Effektivität. Sag mal so, weil man drinnen auf der Rolle halt, wenn man es diszipliniert macht, dann hat man halt keine vergeudete Zeit. So. Mhm. Ja, also das Rumrollen, man ist ja sofort in seinem Trainingsbereich. Deswegen laufen ja also viele Leute so gern, weil sie sagen, ja gut, ich laufe eine Stunde, fühle mich von Minute 1 an in meinem super Trainingsbereich. Den gleichen Effekt hast du eigentlich auf der Rolle auch. Ja, genau. Wenn du nicht da rausrollst aus deinem Wohngebiet und hin und her, dann Ampel etc. Und hast erst das Gefühl, sobald du die Stadtgrenze erreicht hast oder am Berg bist, fängt das Training an. Auf der Rolle beginnt sofort so. Und jetzt ein großer Punkt auch bei den Rennen ist, natürlich, man lässt ja nie die Beine hängen. So, man tritt durch, auch wenn es bergab geht. Man tritt. Und so, und das würde ich sagen, das macht die Effektivität natürlich des Trainings besser. Man hat mehr Grundumsatz, mal sozusagen. Ja, weil gut, der Puls geht nie runter. Die Muskulatur muss unangenehm beständig arbeiten, was die Ermüdungswiderstandsfähigkeit natürlich auch.
Ja, und ich bin jetzt kein Trainingsexperte. Früher hat man immer gesagt, lang im Grundlagen-Ausdauerbereich fahren, gerade im Winter, das ist das Wichtige. Also ich habe so gemerkt, gerade kurze Intervalleinheiten oder jetzt auch ein Social Ride bei Swift für eine Stunde, anderthalb, wo richtig Gas gegeben wird oder diese Social Rides, wo man eine Stunde zusammen fährt und dann nochmal eine Viertelstunde irgendwie Box Hill hoch muss, richtig schön all out. Das hat mir richtig viel gebracht. Das merke ich.
Naja, natürlich. Also das meine ich auch mit der die Trainingswissenschaft ist da weiter. So, es ist aber... Wo man nicht weiter ist, ist mit der Physiologie des Menschen. Ja?
Ja.
Die hat sich in den letzten 30 Jahren nicht so weiterentwickelt. Das waren eher 30 Millionen Jahre. So. Da muss man mal vorsichtig sein. Ja. Auf Zwift wird halt sehr viel, sehr schnell gefahren. Ja? Das kann man machen, das soll man auch machen, weil es auch Spaß macht, auch mit den anderen. Aber halt nicht nur. Also wenn man sagt, okay, man macht das 2-3 Mal pro Woche schnell fahren. Also, was heißt 2-3 Mal pro Woche? Meine meisten fahren halt nur 2-3 Mal pro Woche. Dann sollte man eigentlich nur einmal schnell fahren von 3 Mal. Sagen wir es mal so.
Okay.
Einfach sonst. Aber natürlich, man kann das, wenn man das intelligent steuert, ja, und da wollen wir natürlich auch den Leuten vermitteln, was sie da machen können. Weil nur stupide zu fahren macht, ist auch langweilig und es macht natürlich mehr Spaß, da eine Runde zu fahren und dann den Box Hill Berg dann hochzuballern und gucken, ob man eine neue Zeit hat. Ja, aber wenn man das natürlich jeden Tag macht, dann tritt man so ein bisschen auf der Stelle. Da ändert sich jetzt erstmal nichts. Und das ist natürlich auch, wo wir versuchen, den Leuten zu vermitteln, es ist gut, aber ballert trotzdem nicht nur.
Naja.
Also vor allem nicht systemlos.
Also, was ich bei Swift jetzt im letzten Jahr in der Weiterentwicklung gut gefunden habe, dass man sich jetzt eben auch selbst mit eigenen Freunden eben zusammen für eine Trainingsausfahrt treffen kann. Also einer muss einladen und da heißt beispielsweise, heute fahren wir Alpe du Swift. Ja? Und dann ist so die Zeitvorgabe vielleicht so, naja, eine Stunde plus minus, ja, die, die eben in 50 Minuten hochfahren, fahren in 50 Minuten hoch, die anderen eben vielleicht in 65 Minuten. Und dann haben wir da Discord auf dem Ohr, wo man sich dann auch gegenseitig dann keuchen hört oder gegebenenfalls auch noch unterhalten kann. Aber manchmal ist es also fast so wie ein Beate-Use-Film, wenn du weißt, was ich meine. Aber dieses, ich sag mir dann, ich möchte das Alpe d'Huez heute hochfahren und nicht mehr als 150 Puls haben. So gehe ich so ein Ding an. Ja? Und dann habe ich aber eine Stunde super gutes Training. Ja, und weiß genau nach der Stunde, was ich gemacht habe. Und das ist etwas, was ich früher so auf der normalen Rolle nie hinbekommen habe.
Siehste.
Ja, also da haben wir eine Weiterentwicklung. Und die nächste Weiterentwicklung, wo wir gerade da sind, ich meine, jetzt habe ich einen MTB, Ex-Profi hier. Also bei Zwift, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, nur auf der Eurobike gesehen, kann man jetzt auch MTB fahren und dabei auch lenken irgendwie. Man muss da eben das Smartphone mit der Companion-App am Lenker haben und dann kann man eben auf dem Track auch lenken. Hast du das schon ausprobiert?
Nee. Ich habe nur Erfahrungsberichte gelesen. Ich würde mal so sagen, die werden noch viele, viele Spielereien da reinbringen und es wird nicht den, also jemand, der das beherrscht, wird danach nicht gut Mountainbiken können, aber er wird vielleicht länger und öfters wieder trainieren und das ist das Effektive, weil es halt einfach mehr Spaß macht. Es ist, also die ganze Gamification ist ja natürlich das Zauberwort, warum die Leute das auch machen und so oft machen.
Das motiviert
so,
eben.
Jeder will, ja, es motiviert, genau, die Leute fahren wieder mehr Rad, am Ende sind sie fitter, gesünder, besser drauf und das ist natürlich auch, wo sich der BDR drüber freut. Also, weil wir sind ja auch gefördert über das BIS quasi, die auch einen Gesundheitsauftrag haben. Mhm. So, wir sind ja eigentlich, wir haben ja noble Vorsätze, gemeinnützig, dass wir sagen, ja, deswegen, jeder kann mitmachen, jeder kann unsere Workouts sehen. Wir werden auch noch viel, viel, viel mehr Workouts dann zur Verfügung stellen. Ja. Es wird so peu à peu sich entwickeln und es ist alles frei zugänglich. Mhm. Also wenn wir sagen, hier, ihr habt unser Trainings-Know-how, ja, weil wir sind von euch da und wir sind ja die Akademie quasi, dass wir sagen, hier, mach mit, damit bist du schon dabei und lern was und werd besser. Noch besser.
Ja, also Hauptsache Radfahren, egal wo, egal wie, das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen. Ne?
Genau, also ich meine, Radfahren ist erstmal schön, es macht Spaß, es tut gut. Wenn man dann natürlich jetzt dann sagt, okay, ich will noch trainieren, also ich will besser werden, dann muss man natürlich die 1, 2, 3, 4 Regeln beachten und die wollen wir eben vermitteln und damit ist das ganze Ding noch ein bisschen effektiver. Aber erstmal ist es schon effektiv genug, deswegen sage ich auch mit dem Mountainbike, mit dem Lenken, wenn die Leute einfach möglichst viel Rad fahren, da ist schon allen geholfen.
Naja, super. Also nochmal ganz kurz zurück zur German Cycling Academy. Nochmal der Aufruf, 8.10. geht es los. Ja? Ich werde den Podcast auch noch vor dem 8.10. auf jeden Fall live stellen. So viel ist sicher, dass wir noch ein paar
ist
mehr...
Ist schon übermorgen?
Genau, ist übermorgen, klar. Aber ich denke Montag, ich muss Montag nochmal in die Klinik, aber Montagnachmittag spätestens sollte es dann live sein. Und dann haben wir vielleicht noch ein paar mehr, um einfach diesen Strohhaufen größer zu machen, indem du dann die Stecknadel oder das Topmodel suchst. Das finde ich ganz geil und ich werde das auch sicherlich weiter beobachten. Aber vorhin hast du schon mal angedeutet, vielleicht nochmal zum Thema draußen fahren. Wie viele Fahrräder hast du im Stall und welche?
Muss ich nachrechnen. Relativ viele. Über die Jahre hat sich natürlich ein bisschen was angesammelt. Im Prinzip für jeden Zweck eins. Also ein Hardtail, ein Fully, ein Gravelbike, ein Rennrad, ein Stadtrad, ein E-Bike.
Ja. Ein E-Bike auch? Ist interessant. Okay.
Klar.
Der Marke Bulls oder was anderes?
Ja, das ist selbstverständlich.
Ah ja, okay. Ja.
Alles.
Okay, und das Stichwort. Ja, das Stichwort.
Super Räder, also.
Ja, absolut, absolut. Da sage ich nichts. Also mein erstes, also ich bin wieder eingestiegen, das war, glaube ich, also in den Radsport, vor 15 Jahren ungefähr, nachdem ich eben ganz, ganz früher bin ich Mountainbike gefahren, da war ich so 18, da habe ich ein geiles Trekfahrrad gehabt, aber das ist ja ewig lange her. Ich weiß gar nicht, wann müsste ich jetzt ausrechnen, ich bin jetzt 54. Also es war ganz früher und bin dann eben vor vielleicht 15 Jahren wieder eingestiegen, habe mal einen Bulls Copperhead 3 gekauft, so hieß es, glaube ich. Das war so für 999 Euro. Eigentlich
Der Klassiker.
Top, ein Top-Mountainbike. Ja. Damit habe ich wieder angefangen, aber irgendwann habe ich gesagt, ey, ich will lieber Rennrad fahren und habe dann gewechselt. Und ja, mittlerweile ist eigentlich mein großes Steckenpferd, neben jetzt so Wetternrundern und so ein bisschen längere Distanzen zu fahren, auch vor allen Dingen das Gravelbike, ja, oder das Breitreifenrennrad. Und auch da warst du ja in Deutschland ganz vorne dabei. Ich glaube, Bulls hatte da irgendwie so einen Gravel-Grinder, oder wie das heißt, schon vor 5-6 Jahren. Und der Tim Böhm hat gesagt, ey, das ist die neue geile Sache, müsst ihr unbedingt mitmachen. Ist das so, ne?
Ja, also zumindest habe ich gesagt, ich will mitmachen. Das hat sich so ein bisschen damals angedeutet, dass das was werden könnte. Und ich habe auch über die Arbeit im Radlabor, wo ich mit vielen Leuten, vielen Kunden und Sportlern Kontakt hatte, wir halt Bikefitting gemacht haben, gemerkt, okay, das ist eigentlich das Rad, was die Leute brauchen. Also vor allem, weil immer mehr Leute zum Radfahren kommen und jetzt auch erst einsteigen, die keine so eine wirklich sportive Geometrie brauchen, vor allem, weil sie es nicht machen. Ich meine, also selbst das große Ziel mit dem Ötztaler, ja, das schafft ja, was ich so, da fangen wir bei 9 Stunden an, beispielsweise, wer jetzt anfängt, ja, also 9 Stunden plus X, da braucht man kein aerodynamisches Fahrrad, ja, also für das. Zum einen, weil da noch ein paar Höhenmeter zu fahren sind, man braucht einfach, und vor allem dann kommt jetzt hier, gut, bei dir war es unfallbedingt, aber den meisten haben da irgendwie so Rücken und überhaupt und dann auch noch die Radbeherrschung spielt eine große Rolle. Ja. Das ist natürlich, da brauchst du ein Fahrrad, was sich sehr gut beherrschen lässt, was sehr ergonomisch ist, aber trotzdem sportlich, weil man hat ja doch was vor. So. Und deswegen hat sich das im Prinzip das Fahrrad und natürlich dann hat man doch mehr Komfort, heißt auch breitere Reifen, man kann es auch über vielseitig einsetzen, man kommt weg von den Straßen. Und das war für mich, wo ich gesagt habe, hey, natürlich, das funktioniert. Ein bisschen ähnlich, wie es jetzt hat mit dem Indoor-Sports. Ja. Also da ist auch eine wahnsinnige Entwicklung dran, was man ganz, die ganze Hardware anschaut, ja, was da passiert. Ja. Also ich habe einmal so ein Wahoo-Paket bekommen, ja, und ich bin absolut begeistert, ja, was da, also mit dem Climber. Damit
der Climb ist geil, ne? Der ist Wahnsinn.
Ja, das ist super, ja. Also, und dann mit dem Wind, das ja quasi, wenn du, je nach, ob es nach Herzfrequenz geht oder nach Geschwindigkeit oder halt manuell und so, und das auch wirklich gut bläst und, ja, das ist traumhaft, ja.
Also der Headwind, sag, okay, der Headwind, den fahre ich nur mit der Herzfrequenz und dann hast du eben so ein Intervall oder fährst einen Berg hoch, ja. Und wenn du oben bist und in die Abfahrt reingehst, ist ja dein Puls quasi am höchsten, ja. Dann gehst du in die Abfahrt, in die Erholung und dann hast du volle Kanone den Wind, der dich kühlt. Das ist so geil. Also, wenn andere fahren mit einem normalen Baumarktventilator, das geht natürlich auch. Aber ich glaube jetzt, ja, der Climb ist ein ganz, ganz geiles Gerät, aber der Headwind, das stimmt, ist eigentlich so das Ding, was ich bei Wahoo noch mehr liebe. Stimmt.
Ja, genau. Also, es, wie gesagt, es ist, am Anfang hat man ja, also vor 20 Jahren hat man nur die weiße Wand gehabt und hat halt das Fenster gekippt. Ja. So. Und jetzt hat man halt nicht, dann hat man, kam der Ventilator aus dem Baumarkt dazu und jetzt hat man den Headwind. Ja. Also, da sieht man, welche Musik da im Markt ist und auch natürlich, wer hier gerade wen kauft. Ja.
Das stimmt.
So, und auch mit der, auch wer wie rein investiert, also Zwift, wie welche, dass sie mit der UCI jetzt natürlich eng zusammenarbeiten, die Weltmeisterschaftskurse nachbauen, jetzt auf Mountainbike auch gehen. Ich schätze mal, dass da Richtung Cape Epic was passieren wird. Mhm. Also die versuchen natürlich alles da mitzunehmen und ich sag's nochmal, man versucht nichts irgendwie die Zukunft des Fahrrads da rauszubauen, sondern einfach nur neue Radsportdisziplinen angenehmer zu gestalten, ja. Absolut. Und der Fahrrad hat halt, es ist halt leider Gottes stupide, eine Stunde auf so einem Indoor-Fahrrad zu fahren. Ja? Wenn ich da so einen Climber habe, so einen Headwind, ich habe da so eine Plattform, ich fahre mit ganz vielen Leuten oder verabrede mich wie du mit meinen Kumpels. Ja? So, das habe ich auch schon gemacht, das war einfach witzig. Ja? Ich meine, da ist zwar lächerlich, weil, aber gut, wir haben da miteinander, wir hatten das Gefühl, wir fahren wirklich nebeneinander, weil wir gemeinsam gechattet haben. Du sagst ja auch, du sprichst da mit denen und so, du hast dann, also. Ich muss ja auch noch korrigieren, wir hatten ja unser Opening am 1. Oktober schon. Mhm. So, das war aber einfach mal, wie es sich gehört, so eine Feierabendrunde, wir haben das genannt, so ja. Opening mit einem kleinen Finale. Am Ende war noch ein kleines Rennen, so ein Ausfahren. Dazwischen war einfach eine Stunde, oder davor war eine Stunde moderates Fahren, wo man sich einfach mal gegenseitig ausgetauscht haben und wir haben uns mal ein bisschen Richtung Motorik unterhalten, haben dann ein paar Sachen ausprobiert. Also, Also ich merke es an mir selber, selbst wenn so ein Workout knüppelhart ist, ich steige da nicht aus, ja, weil ich habe einfach schon ein Gemeinschaftsgefühl. So.
Stimmt.
Und ja, ich steige nach der Stunde vom Rad, wenn ich Also hätte ich sonst dreimal oder fünfmal 5 Minuten gehabt, dann wäre ich halt nach dreimal vom Rad gestiegen. Ausreden gibt es genug, ja. So. Aber wenn ich da irgendwie sehe, da fahren noch 150 andere mit, ja, die kotzen genauso wie ich wahrscheinlich, also dann ziehe ich das Ding halt durch, zum einen, weil ich die Sterne will, zum einen, weil es gehört, zu Ende zu fahren, zum anderen, weil es natürlich dann auf Strava auch ersichtlich ist, dass ich dann da irgendwie bei dem Stundenworkout nach 40 Minuten abgebrochen habe, ja, das will ich mir alles nicht geben, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt vorher, ja, also man fährt mehr Rad und dadurch wird man, also Radfahren kommt vom Radfahren, wie viele einer mal so schön gesagt hat auch, und also, und es kommt da, das trifft da wieder voll und ganz zu.
Ja, also ich finde ja, also jetzt im Vergleich von vor 15 oder vor 10 Jahren hat sich egal wo so viel getan, ja. Also früher bist du eben Rennrad gefahren und beispielsweise, wenn ich dann in Schweden habe meinen Radmarathon gehabt und da hatte ich auch erst mal 4 Wochen die Schnauze voll und bin nicht mehr viel Fahrrad gefahren. Heute nehme ich nach Schweden im Grunde gleich mein Gravelrad und mache eine Bikepacking-Tour, beispielsweise wie dieses Jahr im Elsass, 5 Tage im Zelt, und habe ein ganz anderes Radfahrerlebnis und habe dann auch, dann, wenn ich dann zurück bin, irgendwann wieder Spaß am Rennradfahren. Und genauso steige ich jetzt irgendwann dann ins Indoor-Cycling ein, auch wegen der sozialen Komponente, weil man eben genau, wie du sagst, eben sich mit Freunden treffen kann, chatten, quatschen, sonst irgendwas. Und so ist auch übrigens der Podcast hier Rennrad-WG entstanden. Der Harry, mein Counterpart hier in der Rennrad-WG oder einer der Counterparts und Mitbewohner, mit dem habe ich halt letztes Jahr viel auf Swift trainiert und wir haben uns dann währenddessen über Discord, also ja, so Voice-over-IP-mäßig unterhalten. Und der Harry arbeitet für Highbike, kennt sich eben mit Fahrrad und mit Technik und so weiter ganz viel aus, und da haben wir ganz viel gequatscht über, was ist denn besser, Tubeless oder Schlauch beziehungsweise Disc oder sonst irgendetwas, und all das, was wir uns da unterhalten haben, haben wir irgendwann gesagt, hey Harry, wenn wir das jetzt irgendwie auf Band gesprochen hätten oder auf einen Datenträger, ja, das hätten sich Leute vielleicht angehört, und so haben wir irgendwann mit dem Podcast angefangen, und eigentlich durch Swift, ja, schon eine coole Sache, ne?
Jetzt haben wir eine Stunde voll. Genau. Jetzt müssen die halt, wenn wir jetzt noch weiterreden, wir schweifen immer gern ab, ist ja ganz angenehm. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt die Motivation für alle, die das Ende noch hören wollen, müssen halt länger fahren.
Ja, ja, genau, das ist richtig. Ja, also die Stunde ist voll, aber wer jetzt noch die letzten 5 Minuten noch reinhaut.
Die Extrameile.
Genau, quasi. Die Extrameile, hört jetzt noch ein bisschen was von Tim Böhmer. Ich habe nämlich noch so ein paar Fragen für dich, so ein kleines Fragespiel vorbereitet. Tim, ja, super, ne? Es fängt beim Thema Socken an, oder eigentlich die Sockenfarbe. Weiß, schwarz oder bunt bei dir?
Also, ich kann antworten, ich habe nur schwarze Socken und ich werde mir in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder Socken kaufen müssen, weil ich so viele Socken bekommen habe in meiner Radsportkarriere, mehr als ich je tragen konnte. Ich habe noch genug OVP-Verpackte daheim liegen.
Und alles schwarz, okay.
Also ich zieh halt schwarz an, fertig. Ich bin auch, was das angeht, ist relativ uneitel und ja.
Okay, jetzt aber, ich meine, egal, unabhängig jetzt von deinen Socken, ja, jetzt die Länge insgesamt bei den Socken. Ich gebe da Leute, die fahren, so die Triathleten meistens, so ganz unsichtbare, die gar nicht so aus dem Schuh rausschauen. Dann gibt es die kurze Socken fahren, die mittellangen, also das, was gerade noch UCI-konform ist, und dann die ganz langen bis zum Knie. Was ist denn cool?
Also cool ist, glaube ich, das, was jeder für cool empfindet. Meine sind, glaube ich, ganz normal lang. Also nicht überlang und nicht überkurz, sind, glaube ich, gerade Mittel.
Mittel, ja. Das ist auch das, was ich cool empfinde.
Aber die, muss ich ehrlich sagen, die Sockendiskussion habe ich nie wirklich nachempfinden können. Ich mag's. Also ich weiß noch, wo man anfängt, hat man irgendwann die Socken, haben mir eher die Socken runtergestriffen, weil es halt irgendwann, also ich war einer der wenigen Radfahrer, Profis, die streifenfrei waren. Also da war ich eher dann so, dass ich gesagt habe, ich schiebe das Ding da runter, auch wenn es aussieht wie so ein Stutzen nach unten geschoben. Aber dafür habe ich dann keinen weißen Strich da. Und es sieht aus, als hätte ich Socken an, wo ich keine an habe.
Aber klar, du bist natürlich aus dem Mountainbike-Bereich. Im Rennrad-Zirkus ist halt die Style-Polizei. Und oftmals alles, was nicht weiß ist, darf man nicht anziehen. Aber ich bin da auch ganz anders. Zur Farbe. Zur Farbe jetzt mal ganz generell, nicht nur auf die Socken. Pink für Männer, okay oder No-Go?
Oh, ich würde sagen, hörst du schon, ich überlege lang. Ja. Muss ich sagen, ich finde das Giro d'Italia Leader-Trikot in rosa Macchia Rosa geil. Ich finde es cool.
Also kann man tragen.
Wer es tragen kann, wer es tragen kann, soll es tragen. Ich finde es cool. Ich finde es einfach, ich finde so Exoten auch wie Matthias Wall da im Radsport, der ist ja auch sehr umstritten, Mountainbikesport, der so krasse Sachen anzieht. Ich finde es einfach cool. Wenn du es kannst, wenn du so eine Type bist, dann zieh es auch bitte an.
Okay, super. Schaltung am, Achtung, Rennrad. Shimano, SRAM oder Kampa?
Boah, ich bin bis in meinem ganzen Leben nur Shimano gefahren.
Ah, okay.
Das würde ich erstmal never change a running system.
Okay, elektronisch oder mechanisch?
Ah, ich habe mit elektronisch auf dem Mountainbike schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen würde ich sagen, komm, dann bleibe ich bei meinem guten alten Zug. Auch wenn jeder, der elektronisch, genau, aber muss ehrlich sagen, ich bin auf dem Rennrad noch nie elektronisch gefahren. Also ich kam noch nie in den Genuss, weil es mir auch relativ egal war. Ich, wie gesagt, ich bin nur Gravelbike gefahren. Also ich bin auch in meiner Trainingsgruppe in Frankfurt, ja, war immer ein schneller Rennradfahrer und dann bin ich aber trotzdem mit dem Gravelbike gefahren.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fahre Elektronik schon lange. Ich habe die alte SRAM E-Tab auf meinem Rennrad und die kann ich halt elektronisch schalten. Ja, und dann kam irgendwann die Shimano Di2 raus, die eben dann diese Schaltautomatik hat, wo du im Grunde nur noch leichter oder schwerer klicken musst. Und dann das Schalten vorne am Kettenblatt wird automatisch vollzogen. Und da habe ich so als damals SRAM-Fanboy gesagt, braucht keine Sau. Ja? Und dann bekam ich eine Di2 Ultegra auf meinem Gravelbike. Und seitdem fahre ich nur noch diese Vollautomatik. Das ist dermaßen geil, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, der Witz ist ja, es braucht trotzdem immer noch keine Sau und trotzdem ist es geil. Also das ist ja so, das ist ja bei vielen so. Ich meine, man muss ja sehen, dass das Spielzeug des Mannes oder zum Kind unterscheidet sich nur in seiner Größe. Und das ist ja Radfahren und es ist auch das ganze Rollending, was halt Spaß macht, ja. Natürlich kannst du das gleiche Ding machen, aber es ist halt geiler, wenn du mit geilem Material fährst. Mir war das Material ehrlich gesagt immer egal. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem gefreut natürlich. Ich hatte ja immer das beste Zeug gekriegt nach Hause. Ja?
Also,
aber ich habe nur genug Power aufs Rad gekriegt. Wenn Leute, die hatten einfach Räder, die waren dreimal so teuer und geil wie meins, aber die haben halt trotzdem nichts gesagt, weil sie einfach froh um den Schluck Windschatten waren.
Naja, aber deine Räder von Bulls waren ja immer geil. Also gerade das im Zebra-Look, also das war ja echt arschgeil.
Ja, natürlich. Aber das Gravelbike, das war ein Ultegra-Rad, ja, mit Alurahmen.
Ja.
Das war jetzt, wenn ich da mit Leuten ihr Rennrad fahren war und das, ich habe mir gedacht, du kommst schon wieder mit dem Traktor daher, gell? Und war halt so, ja. Also genau. Da war mir auch egal.
Naja, nächste Frage: Bremsen, Disc oder Felgenbremse am Rennrad?
Ja gut, da würde ich jetzt ganz klar sagen, also das ist ja, klar auf Scheiben.
Aha.
Wir fährten heutzutage noch Felge.
Ja, ich immer noch. Aber also am Rennrad, ja. Gravelbike habe ich, ich habe zwei Gravelbikes zu Hause. Klar, mit Disc, Rennrad würde ich auch ganz gern tauschen. Ist halt immer so ein Invest, den man tätigen muss, weil.
Ja, aber da, ja, klar. Aber gut, der Invest wird sich dann irgendwann mit dem neuen Rad dann tun. Ich habe schon gehört, dass irgendwelche Radfirmen nur noch, ich glaube, Trek sogar, gibt nur noch Scheibenbremsenräder.
Also ich überlege stark, im nächsten Jahr dann ein Disc-Rennrad zu kaufen, ja. Ist halt schade, ich habe ein schönes Titan-Rennrad mit Felgenbremse. Ja, mal schauen. Aber geiler ist schon, es bremst sich einfach besser.
Ja, du, ich habe auch noch ein Rennrad mit Felgenbremse daheim, aber werde es auch noch lang fahren, weil es ein tolles Rennrad ist, aber also wenn du die Wahl hast, auf jeden Fall Disc, also jeder.
Okay, Rahmenmaterial, Alu, Carbon, Stahl oder Titan?
Puh, also ich bin nur Carbon gefahren, aber ich würde gerne mal Titan fahren. Ich finde so, ich bin ja jetzt ja Radsportrentner, ich sehe das Ganze alles im anderen Blickwinkel. Ich finde, also mir gefallen klassische Rennräder, jetzt wenn wir beim Rennrad bleiben, also der italienische Stil mehr als jetzt beispielsweise der amerikanische High-End-Aero-Stil.
Ja.
Da finde ich eher so was Klassisches. Ich bin ein großer, also eigentlich wegen der Farbe und schon immer so Bianchi-Fan gewesen. Die bauen
Celeste ist geil.
Irgendwie sowas. Ja. Finde ich jetzt eher geil. Also das würde ich mir eher kaufen als so ein brutales, konstruiertes Rad.
Naja, aber ich meine, Titan hat schon was. Also ich finde das irgendwie, ist ja ganz ohne Lack, ist schon irgendwie sexy. Es hat was irgendwie. Ja, aber das, ja, wenn man älter wird irgendwie, dann steht halt man teuer. Halt drauf. Ja. Ist halt, nee, du, ist gar nicht so teuer. Ich habe mir jetzt mal verschiedene Sachen angeschaut. Es gibt natürlich dann Titanrahmen, die in den USA gefertigt werden oder auch handgefertigte hier in Deutschland. Die sind schon, ja, recht teuer. Aber beispielsweise gibt es eine Marke hier in Deutschland, V-Pace. Ja, die lassen in Taiwan, glaube ich, produzieren. Und da kostet dann ein Rahmen-Gabelset unter 2000 Euro. So teuer ist das gar nicht für ein Gravelrad oder für ein Rennrad. Ganz ehrlich.
Ja, nicht teuer, viel Geld ist es trotzdem.
Ja,
viel aber Geld ja, schon, ich meine, am Ende ist es dann, brauchst du ja natürlich einen Chris King Steuersatz, also musst du durchziehen, das ist immer die Gefahr, dass du sagst, okay, also dann brauchst du auch geile Laufräder wieder und sonst kannst du, denkst du so, okay. Und
ja,
so.
Ja, hast du bedingt recht, ja. Okay, ganz banal, Kaffee oder Tee?
Ja, Kaffee.
Kaffee. Bier oder Wein?
In der Reihenfolge, ja.
In der Reihenfolge, okay. Also nicht mischen und auch nicht andersrum, aber in der Reihenfolge, super.
Erst Bier, dann Wein, ja.
Okay. Tubeless, Schlauchreifen oder Clincher? Also mit Schlauch.
Also auf dem Mountainbike ganz klar schlauchlos. Also ich glaube, das, ja, und auf der Straße, muss ich sagen, habe ich noch keine guten Erfahrungen mit schlauchlos gemacht. Zum einen ging die Luft nicht rein und...
Also hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
Schlechte Erfahrungen gemacht, genau.
Okay.
Ob es an mir lag oder am System, oder auf jeden Fall hat es halt die Luft nicht gehalten und dann gab es nur Suppe und dann habe ich einfach wieder einen Schlauch reingezogen.
Ja, okay, das ist natürlich kacke, ja.
Ich habe jetzt... Aber wenn es funktioniert, stressfrei, also wenn es so funktioniert, dass ich nicht jedes Mal einen platten Reifen im Keller habe und ich erstmal 8 Bar reinpumpen muss, weil ich ja eh zu spät dran bin und eigentlich keinen Bock auf Pumpen habe, dann muss ich sagen, ja, dann wird es vielleicht funktionieren, aber ansonsten bin ich einfach froh, wenn das Rad da halbwegs abfahrtauglich dasteht und ja, wenn es am Ende, wenn du einen Nagel fährst, bringt es ja auch wieder nichts.
Ja,
und das bisschen Gewicht ist jetzt auch egal.
Ja. Also ich meine, ich habe gute Erfahrungen gemacht am Rennrad dieses Jahr mit Tupolitos, also mit diesen ganz dünnen Plastikschläuchen aus Österreich. Die taugen was eigentlich fürs Rennrad. Trotzdem habe ich dann meine Swisside-Laufräder, die ich bei der Wetternrun dann gefahren bin, tubeless ausgestattet mit den Schwalbe Pro One. Und das fand ich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Reifen, also an den Schwalben lag oder an den Laufrädern. Ich habe die draufgezogen und ganz normal mit dem SKS-Rennkompressor gepumpt. Und der hat sich aufgepumpt, der Reifen, als wenn da ein Schlauch drin wäre. Dann hat das zweimal plöpp gemacht und da war das Ding drin. Und ich habe dann in Schweden auch offenbar, ich weiß nicht wann, einen Durchstich gehabt am Vorderrad. Das habe ich also erst, als ich mit Ziel war oder abends gesehen, wo dann die Dichtmilch wirklich dann dieses relativ große Loch abgedichtet hat. Hätte ich da einen Schlauch wechseln müssen, ja, dann wäre ich halt gearscht gewesen. Also von daher bin ich momentan so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich Tupolitos war das, was ich eben jetzt eigentlich in Zukunft fahren wollte. Aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in Schweden mit dem Tubeless, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Muss man halt sehen. Also ich meine, wahrscheinlich macht jeder mit dem oder dem anderen eben schlecht und mal gute Erfahrungen. Gut, Tim. Also ich denke, wir sind jetzt schon weit über der Stunde und die Leute, die jetzt immer noch auf der Rolle sitzen oder Swift fahren und uns zuhören, die können jetzt langsam einen Gang rausnehmen. Also vielen Dank erstmal für deinen Besuch in der Rennrad-WG. Ich bin gespannt, wie sich die German Cycling Academy und generell das Thema E-Cycling entwickelt. Ja, und vielleicht bis bald wieder in der Rennrad-WG oder vielleicht spätestens dann im März bei der Bahnrad-WM in Berlin. Also da hast du mich jetzt schon ein bisschen geil gemacht. Ja, am Dienstag mit meinem... Hey, ich habe ja diesen Fixateur-Interieur, oder wie das heißt, im Rücken da... ich darf eigentlich noch gar nicht so richtig auf die Rolle, zumindest, also ich darf locker die Beine bewegen auf dem Hometrainer, aber richtig Gas geben, leider nicht, aber ich werde mich vielleicht mal einfach reinschalten, um zu schauen, wie ihr da fahrt, wäre schon geil.
Ja.
Ja, also, vielen Dank und wir hören voneinander, gell?
So machen wir es dann, vielen Dank und bis Dienstag.
Okay, tschüss.